Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
Auch bei den Filmfestspielen in Cannes ist der Krieg in der Ukraine allgegenwärtig. Der ukrainische Präsident hat ja zur Eröffnung gesprochen. Der Dokumentarfilm Mariupolis 2 hat das Publikum erschüttert. Es treffen ukrainische und russische Filmschaffende aufeinander, sodass es Diskussionen gibt über Boykotte und Toleranz innerhalb der Filmwelt. Zugleich wird aber auch gefeiert und nach vorne geschaut in die Zukunft des Kinos, die gerade pünktlich zur Halbzeit der Filmfestspiele in einem Panel besprochen wird. Unser Filmkritiker Patrick Welinski hat sich das angesehen und gehört. Guten Abend.
Guten Abend.
Haben Sie denn gehört, wie die Zukunft des Kinos aussehen soll?
Nicht wirklich, wenn ich ehrlich bin. Dieses auf 2 Tage ausgelegte Kolloquium nimmt ja Bezug auf diesen Film, den Wim Wenders vor knapp 50 Jahren hier in seinem Hotelzimmer gedreht hat in Cannes, wo er alle Regisseure quasi zu sich vor die Kamera gebeten hat und die Frage gestellt hat, was ist das Kino, wozu macht ihr das, welche Rolle spielt es in eurem Leben und was ist die Zukunft des Kinos? Und heute saßen auf dem Podium wirklich namhafte Regisseure, Guillermo del Toro, Gaspar Noé, Paolo Sorrentino, Claude Lelouch, Costa Gavras. Nur Männer übrigens, so ein Altersdurchschnitt 65 plus unbedingt, das sagt schon einiges darüber, wie die Zukunft des Kinos sicherlich nicht sein wird. Aber was mich am meisten verwundert hat, war, dass diese Regisseure, das Ganze war auch nicht wirklich moderiert, eher so Banalitäten von sich gaben, also dass sie gerne Geschichtenerzähler seien, dass eine gute Geschichte das Wichtigste sei. Es wurde ein bisschen über Serien hergezogen, dass eine gute Serie ist eigentlich wie ein langer Film. So, das war so ungefähr der Diskurs, der dort geführt worden ist. Aber am Ende war es dann doch jemand wie Costa Gavras interessanterweise, der etwas sehr Entscheidendes gesagt hat, dass sich spätestens seit der Pandemie die Sehgewohnheiten geändert hätten und damit auch das Publikum. Und die Absicht aller müsse jetzt sein, einen Zugang zu diesem neuen Publikum zu finden. Und das, finde ich, das wäre das eigentliche Thema dieses Tages gewesen, die Frage, wie finden wir ein Publikum für unsere Filme?
Und bildet sich das denn irgendwie ab im diesjährigen Wettbewerbsprogramm? Spürt man da was von solchen Absichten?
Ich habe das Gefühl, dass die Regisseurinnen und Regisseure gerade im Wettbewerb sehr stark mit sich selbst und ihren Spleens, ihren Theorien, ihren Herangehensweise an die Welt beschäftigt sind. Ich habe da nicht so das Gefühl, dass jemand auf Publikumsfang gehen möchte. Natürlich intelligent und immer persönlich, aber irgendwie bleiben die Filme so sehr stark bei sich hängen. Also die einzige oder eine der wenigen, die das gemacht hat, ist die Französin Valeria Bruni-Tedeschi, die zunächst in ihrem Film davon erzählt, wie sie selbst in einer Schauspielklasse von Patrice Chéreau unterrichtet worden ist. Aber der Film ist auch so eine Liebeserklärung an die Jugend der 80er Jahre, an die Ambitionen in der Arbeit und der Liebe. Und dadurch erzählt sie auch ein bisschen von Machtverhältnissen am Theater und zeigt auch das Spiel und Intimitätsspiel in Beziehungen. Und damit wird das auch zugänglich für alle Altersschichten. Alle kennen diese Probleme. Das sind Diskurse, die auch jetzt debattiert werden. Und solche Filme, die gibt es leider nicht so häufig in Cannes dieses Jahr.
Wir können ja mal einen Blick auf die Filme des Tages werfen. Da waren heute was von den belgischen Brüdern Dardenne zu sehen. Die haben ja schon zweimal das Festival gewonnen. Wie ist das mit dem aktuellen Film? Haben Sie da auch wieder Chancen, die Goldene Palme abzuräumen?
Ja, und ich würde mich gar nicht wundern, wenn es hier zum Hattrick kommt. Tori und Lokita heißt der Film und folgt zwei afrikanischen Flüchtlingskindern in Belgien, die natürlich illegal leben. Die versuchen, ihre Papiere irgendwie wiederzubekommen, die ihnen bei der Flucht geklaut worden sind. Um sich einigermaßen über Wasser zu halten, arbeiten sie als Drogenkuriere für so eine ziemlich heftige Bande an Drogenschmugglern. Und die ältere Lokita wird dann von den beiden in eine Cannabis-Plantage eingesperrt für 3 Monate, wo sie die Pflanzen wässern und düngen soll. Und der Bruder will unbedingt zu ihr hin. Und wie sie das schaffen, das ist ihr einziges Geheimnis, mit so kleinen minimalistischen Zügen diese Geschichte von Bruder und Schwester zu erzählen und gleichzeitig natürlich diese ganze Flüchtlingskatastrophe nochmal ganz anders vor unseren Augen auszuweiten, ja, diese menschlichen Schicksale ganz groß zu machen und die Politik dahinter ganz klein, aber auch ganz klar mit dem Finger darauf zu zeigen, wer schuld an der Misere ist. Das ist wirklich intelligentes, tolles Kino. In einem starken Jahrgang vielleicht nicht der beste Film aller Zeiten, aber in einem so mittelmäßigen Jahrgang wie dieses Jahr sticht das Werk wirklich heraus.
Und dann war ja auch noch ein Skandalfilm erwartet worden von Altmeister David Cronenberg. Crimes of the Future heißt sein Film. Ist das denn tatsächlich auch richtig schön skandalös geworden?
Ja, gar nicht. Also ich glaube, da wurde vorab versucht, einen Hype zu erzeugen, damit die Erwartungshaltung möglichst hoch ist. Und das ist ja irgendwie gelungen. Also im Grunde erzählt David Cronenberg immer noch seine Geschichte von unterschiedlichen Körpern und wie diese Körper sich in der Zukunft transferieren. Es geht um ein Künstlerpaar, das so Körperperformances veranstaltet, weil er zu einer neuen Spezies Mensch gehört, die immer neue Organe sich wachsen lässt. Und diese Organe werden bei den Performances rausoperiert. Das klingt viel ekliger, als es ist letztendlich im Film, muss ich sagen. Und es geht um Transhumanismus. Feminismus, um die Frage, ob die innere Schönheit vielleicht nicht doch wichtiger ist als die äußere Schönheit, mit diesem ganz eigenen Zugang von David Cronenberg auf die ganze Geschichte. Das ist wirklich ein interessanter Baustein in seiner Karriere, aber jetzt auch kein Film, der hier alles überstrahlen sollte. Es ist natürlich etwas schade, weil wir auf David Cronenberg gewartet haben, dass er uns hier schockt, und am Ende hat er uns eigentlich nur ganz gut unterhalten.
Haben Sie denn noch irgendwas Interessantes in den anderen Sektionen gesehen?
Ich finde, gerade in den Nebensektionen zeigt sich eben ein modernes, tolles Kino, das auch ein neues Publikum sucht. Es gibt einen Film aus Korea, wo es um eine junge Frau geht, die als Baby zur Adoption freigegeben worden ist nach Frankreich. Und sie kommt jetzt zurück nach Korea und sucht ihre Eltern. Und während sie diese Eltern versucht zu finden, lebt sie diese Leben, von denen sie meint, die sie verpasst hat. Und das ist ein Film, der sehr interessant erzählt von Identitätskrisen, von sehr modernen Einsamkeiten auch. Die Frage, kann man was ändern? Kann man das ändern, wer man ist, wer man war? Gibt es einen Weg, den man gehen muss, oder kann man wirklich, ja, letztendlich Schicksal, eigener Wille, das spiegelt sich alles in einem sehr modernen, schönen, kleinen Film. Ich hoffe, dass der Film mit dem Titel Retour à Séoul, heißt der im französischen Original, auch einen Verleih in Deutschland findet, weil das ist so Kino, das erschließt sich sicherlich neues Publikum, neue, frische Augen, und so kann man die Leute auch an großes Kunstkino wie in Cannes binden.
Patrick Wilinski aus Cannes, vielen Dank für dieses Gespräch.
Bitte sehr.